Hier ist Almut Grote mit der Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast haben wir heute Corinna Moors und Dr. Ulrike Schulze von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm. Und was dort für Kinder behandelt werden und welche neuen Informationswege sie gehen, darum geht es heute in der Plattform. Zu Gast in der Plattform auf Radio Free FM sind heute zwei Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm. Das ist Frau Privatdozentin Dr. Ulrike Schulze, die dort Oberärztin ist, seit die Klinik vor 9 Jahren gegründet wurde. Und Corinna Moors, Kinderkrankenschwester dort, seit 8 Jahren im Pflege- und Erziehungsdienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm. Und sie ist Mitautorin der Broschüre »Was ist schon normal?« Das ist eine Broschüre, eigentlich ist es eher ein kleines Buch, das die Kinder- und Jugendpsychiatrie rausgegeben hat, um darüber zu informieren, was in der Jugendpsychiatrie passiert. An wen genau richtet sich denn die Broschüre, Frau Moors? Dem Obertitel nach ist es ja eher an die Kinder gerichtet, die schon wissen, dass sie demnächst in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen. Da steht drin, mein Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. An wen richtet sich das?
Ja, das stimmt so. Das ist für Kinder im Alter von 10 bis 12 ungefähr geschrieben, dass die Informationen kriegen können, wenn sie wissen, sie sollen in die Psychiatrie. Aber natürlich auch für Kinder, die dann hinterher bei uns waren und hinterher ihren Freunden, Klassenkameraden erzählen wollen, ja, wie es denn so bei uns ist, was gemacht wird, um einfach zu erklären, was sie denn getan haben die ganze Zeit.
Sie haben das Buch ja mitgeschrieben, auch mitkonzipiert. Wie ist denn das aufgebaut?
Es zeigt im Prinzip den Ablauf von Tom, das ist der Held der ganzen Geschichte. Der kommt zu uns auf die Station über die Ambulanz, also im Prinzip so, wie wirklich auch der Ablauf ist. Auch der vorherige Kinderarztbesuch wird erwähnt, der dann weiterleitet in die Psychiatrie. Ja, die Aufnahme auf Station und dann eben wirklich der Alltag wird dargestellt, in dem Tom eben alles so durchlebt, was auch wirklich im Alltag bei uns stattfindet.
Das ist, um den Kindern zunächst mal zu zeigen, was sie erwartet. Und Sie haben auch gesagt, auch für die Freunde nachher, dass sie das erzählen können, wo sie waren, so als Art Voraustagebuch, oder?
Ja, wir haben einfach festgestellt, so im Laufe der Zeit, dass Kinder vollkommen falsche oder gar keine Vorstellung haben davon, wie es bei uns ist. Sie erwarten entweder ganz strenge Sachen, so die alten Vorurteile von Zwangsjacken und Gummizellen spuken da immer noch rum, oder dann eben mehr so Jugendherberge, je nachdem, was sie so erzählt bekommen haben. Und das, um das einfach so wirklich, ja, so ehrlich wie möglich, so realitätsgetreu wie möglich darzustellen, durchlebt er einen Alltag und zeigt wirklich auf, was die Kinder bei uns wirklich tun.
Wie lange hat denn so ein Kind eigentlich Zeit, sich darauf einzustellen, dass es zu Ihnen kommt? Also wie viel Zeit vergeht von der Überweisung des Arztes, bis es dann kommt? Also wie viel Zeit hat es, diese Broschüre zu studieren?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Kinder oder Jugendliche, die relativ zügig in die Klinik kommen, weil sie eben abrupt krank werden oder in eine Not geraten. Und ansonsten gibt es Wartezeiten auch auf den Stationen und in der Tagesklinik bei uns. Und da gibt es manchmal schon die Möglichkeit, sich da auch mehrere Wochen über vorzubereiten. Aber das schwankt sehr. Das kann also zwischen einem Tag und mehreren Wochen dauern, die Vorbereitungsphase. Also nicht jedes Kind hat tatsächlich die Zeit, diese Broschüre zu lesen.
Frau Moors und Frau Dr. Schulze von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm am Safranberg sind heute zu Gast in der Plattform. Wir haben gerade darüber über die neue Broschüre gesprochen. Die heißt »Was ist schon normal?« und die Kinder und Jugendliche auf ihren Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorbereiten soll. Die enthält ja auch einen Informationsteil für Eltern auf den letzten Seiten. Da so werden so ein bisschen die Krankheitsbilder geschildert. Das würde mich auch interessieren, was kommen da für Kinder hin, mit welchen Krankheiten? Sie haben vorhin gesagt, manche Kinder werden plötzlich krank, bei manchen wird das langsam. Was stellt man sich denn unter einer Krankheit vor? Also es ist ja nicht wie Schnupfen.
Nein, das ist nicht wie Schnupfen. Das sind Probleme, die sich häufig über längere Zeit anbahnen. Zum Beispiel Essstörungen, wenn Mädchen plötzlich anfangen zu hungern und das eben dann zur Krankheit wird. Es gibt aber auch Erkrankungen, die können ziemlich schnell und heftig beginnen, wie zum Beispiel schizophrene Erkrankungen, auch im Jugendalter schon. Es gibt auch Depressionen in unterschiedlichen Abstufungen. Die können sich mal über längere Zeit entwickeln, aber auch mal ganz akut ziemlich belastend werden und dann ja Hilfe notwendig werden lassen.
Kann man diese Krankheiten alle heilen oder kann man die nur behandeln? Das ist ganz unterschiedlich.
Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke aber, wir können sie alle behandeln und wir können den Kindern und Jugendlichen doch häufig helfen, dass es ihnen im Anschluss an die Behandlung deutlich besser geht.
Schizophrenie und Depressionen sind Wörter, die hört man ständig, aber so eine genaue Vorstellung, was Schizophrenie eigentlich ist, wie sieht sowas aus, habe ich ehrlich gesagt nicht. Depressionen kann ich mir noch vorstellen, da hockt einer in der Ecke und macht gar nichts mehr, aber Schizophrenie, was ist das zum Beispiel?
Ja, Schizophrenie ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung, die bereits Jugendliche betreffen kann, die vereinzelt auch Kinder schon betreffen kann. Bei der Schizophrenie ist die Wahrnehmung gestört. Da gibt es im Denken große Probleme, sowohl formaler als auch inhaltlicher Art, veränderte Gedanken, veränderte Wahrnehmung, veränderte Gefühle, sodass es einfach schwierig wird für die Betroffenen, mit der Umwelt weiterhin zurechtzukommen. Zu kommunizieren, so dass sich der Mensch selbst eben auch verstanden fühlt und vor allem auch den Anforderungen, den Leistungsanforderungen gerecht werden kann. Es gibt zum Teil auch sehr ängstigende Elemente, die in der Schizophrenie eine Rolle spielen können. Es gibt zum Beispiel manche Betroffene, die Stimmen hören, die nicht da sind und die dann beängstigend sein können. Es gibt also ganz verschiedene Symptome, die damit verbunden sein können und ja, die dann immer sehr unmittelbar auf den Menschen einwirken, den es betrifft.
Wie kommen die Kinder zu Ihnen? Kommen da die Eltern mit den Kindern und sagen, mein Kind ist nicht normal oder geht es auf Umwegen?
Die Kinder und Jugendlichen kommen zumeist angemeldet über ihre Kinderärzte oder Hausärzte oder Beratungsstellen in unsere Ambulanz, in unsere Institutsambulanz. Und dort findet dann in der Regel eine ausführliche Untersuchung statt, die über mehrere Termine sich erstreckt. Und im Anschluss daran kommt ein Beratungsgespräch zustande, in dem dann einmal die Untersuchungsbefunde mitgeteilt und besprochen werden mit den Familien und dann überlegt wird, wie kann es weitergehen. Es ist in vielen Fällen möglich, die Kinder ambulant zu behandeln und Jugendlichen, aber es ist eben dann auch immer mal wieder notwendig, eine tagesklinische oder stationäre Behandlung eben zu diskutieren und dann auch umzusetzen.
Tagesklinik und stationär, wird das beides bei Ihnen angeboten und was ist der Unterschied?
Ja, es wird beides bei uns angeboten. Der Unterschied besteht darin, dass Tagesklinik bedeutet, dass die Kinder nicht bei uns übernachten und die Jugendlichen, sondern dass sie morgens zum Frühstück kommen und am späteren Nachmittag die Klinik wieder verlassen und nach Hause zurückkehren. Und die Behandlung dann aber ansonsten genauso erfolgt wie bei den stationär behandelten Kindern und Jugendlichen.
Das klingt für Kinder ja irgendwie etwas gemütlicher als stationär. Und wann ist dann trotzdem stationär angezeigt?
Es klingt erstmal weniger beängstigend, weil es nach weniger Trennung klingt. Es gibt aber gerade Kinder, die zum Beispiel massive Probleme haben mit der Trennung tatsächlich vom Elternhaus im Alltag dann auch, die zum Beispiel aus diesem Grund Probleme entwickeln, täglich in die Schule zu gehen, dadurch große Fehlzeiten entstehen. Und die körperliche Symptome entwickeln, zum Beispiel Bauchschmerzen, Übelkeit morgens, wo es dann morgens regelmäßig nicht möglich ist, die Schule zu besuchen. Und es liegt dann nicht etwa daran, dass organische Ursachen vorliegen, sondern dass das Problem besteht, dass Ängste da sind. Wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und zum Beispiel Mama oder Papa hier zurücklasse, dann könnte ihm oder ihr etwas passieren. Und diese Kinder können im Grunde nur so behandelt werden, dass man eine erste Trennung als ersten großen therapeutischen Schritt vollzieht, dass dann Eltern und Kinder bereit sind, diese Trennung vorübergehend in Form eines stationären Aufenthaltes zu vollziehen, damit es praktisch geübt werden kann. Ich schaffe es tatsächlich, jeden Tag in die Schule zu gehen und mich für eine gewisse Zeit von meinen Eltern zu trennen, um dann sukzessive zu üben und dann wieder nach Hause irgendwann zurückkehren zu können.
Klingt nach so ziemlicher Schocktherapie. Therapie bzw. Rosskur.
Ja, es macht's aber letztendlich einfacher, wenn Kinder mit einer massiven Trennungsproblematik in die Tagesklinik kommen, dann ist das nochmal viel, viel schwieriger, weil dann diese Trennung jeden Tag vollzogen werden muss. Ja, morgens und jeden Morgen im Grunde immer wieder neu. Wenn die Kinder auf Station kommen und dann heißt es ja auch nicht, dass sie dann verschwinden für ihre Eltern, sondern es gibt Besuchsnachmittage, es gibt therapeutische Wochenendbeurlaubungen nach Hause. Das heißt ja nicht, dass da überhaupt kein Kontakt mehr stattfindet. Es gibt Telefonzeiten, die jeden Tag möglich sind. Also das ist keine Rosskur in dem Sinn, bloß manchmal einfach eine therapeutische Notwendigkeit. Mhm. Ja.
Wie lange dauert so ein Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so im Durchschnitt? Oder mindestens Maximum?
Also es gibt Durchschnittswerte, die liegen so zwischen 6 und 8 Wochen. Da kann man aber nie davon ausgehen, dass es dann tatsächlich sich auch um diesen Zeitraum handelt. Es gibt kürzere Aufenthalte, es gibt aber auch deutlich längere Aufenthalte. Es hängt natürlich immer davon ab, wie krank ist ein Kind, ist ein Jugendlicher und vor allem, ja, wie viel Therapie ist möglich bzw. wird auch zugelassen vom Betroffenen selbst und von seiner Familie.
Dr. Ulrike Schulze und Corinna Moors, Krankenschwester von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm am Safranberg, sind heute zu Gast in der Plattform. Frau Dr. Schulze, das Wort Psychiatrie klingt für viele Laien abschreckend. Das hat sowas von Synonym für das frühere Irrenhaus. Und ich erinnere mich da auch an eine Begebenheit mit meiner eigenen Großmutter, die mal in die Psychiatrie kam wegen Altersdepressionen. Und ich kam da an und habe gefragt, wie es denn ist. Und sie hat gesagt, ja, das Essen ist gut und die Schwestern sind nett. Aber die anderen, lauter Irre. Also sie hat sich da schon etwas unwohl gefühlt wegen der seltsamen Verhaltensweisen der anderen Leute. Ist das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch so ein erschreckendes Erlebnis?
Nein, also kann ich sagen, nein, das ist nicht so. Ich denke mal, das eine ist, dass wir die Möglichkeit haben, aufgrund unseres Personals und unseres Konzeptes, die Möglichkeit haben, tatsächlich schwerkranke Kinder und Jugendliche zu schützen, teilweise dann eben eher im engeren kleinen Kontakt quasi zu halten, wenn es ihnen wirklich so schlecht geht, dass es in der Gruppe schwer möglich ist. Und das andere ist eigentlich eher eine sehr positive Beobachtung, dass die Gruppe der Kinder und der Jugendlichen sich überwiegend gut akzeptiert in ihrem Anderssein, in ihrem Besonderssein und dass es viele Kinder und Jugendliche sehr, sehr hilfreich wahrnehmen, dass es andere Kinder und Jugendliche, andere Gleichaltrige gibt, die auch psychische Probleme haben. Das heißt, es überwiegt häufig eher so der Effekt, ich bin nicht alleine mit meinem Problem. Es gibt auch noch andere oder es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ist noch viel kränker als ich. Dem kann ich vielleicht sogar helfen, wenn es mir dann mal besser geht. Also ich nehme das eher so wahr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Moors.
Ja, also ich kann das auch nur so unterstreichen. Ich finde, die Kinder und auch die Jugendlichen unterstützen sich sehr schön gegeneinander. Da ist auch wirklich eine große Rücksichtnahme so gegenseitig da. Mhm. Ja.
Also Auslachen ist eigentlich äußerst selten. Also auch Kinder, die zum Teil sehr starke Defizite haben, werden häufig auch in der Gruppe gut aufgefangen und gut akzeptiert. Das ist wirklich ein schöner Gruppeneffekt.
Es sind auch wirklich Kinder, die von zu Hause kommen, wo es heißt, Probleme mit dem sozialen Umfeld, mit Gleichaltrigen, und die kommen bei uns in die Gruppe und haben wirklich so das Erleben, ich habe da Freunde, vielleicht zum ersten Mal Freunde gefunden und sind da wirklich froh drüber. Mhm. Also das habe ich mehrfach erlebt. Und von dem her ist es eigentlich wirklich ein geschützter Rahmen.
Also keine Napoleons oder Leute, die mit dem Kopf gegen die Wand rennen oder so?
Nein, also mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, einfach Patienten zu schützen. Einmal durch sehr enge Betreuung und zum anderen haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit einer hilfreichen Unterstützung auch über Medikamente, dass es gar nicht zu solchen Extremsituationen kommen muss.
Das ist wahrscheinlich anders als vor 100 Jahren.
Das würde ich schon so sehen, ja.
Wie läuft denn so ein Tag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie für das Kind ab?
Der wird versucht, möglichst einen normalen Alltag in Anführungszeichen anzupassen. Das heißt, wir wecken morgens ganz normal um 6:45. Die Kinder, beziehungsweise dann wird es erst gemeinsam gefrühstückt. Die Kinder gehen dann in die Schule. Es gibt eine kleine Klinikschule, die eben speziell dafür gedacht ist. Die Stunden dort sind natürlich nicht so durchgängig wie in den Schulen zu Hause, wo das Kind hingeht, sondern sind immer mal wieder unterbrochen durch Therapien. Das Haus liegt nur 2 Häuser weiter. Das heißt, der Wechsel hin und her ist mit ganz kurzen Zeiten verbunden. Das ist auch machbar fürs Kind.
Aber es ist auch ein Schulweg, auf dem manches passieren kann.
Ja,
genau. Wie das jetzt?
Ach, im Grunde ist es so eine kleine Welt im Großen. Also das ist erstaunlich. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit zeichnet sich vieles häufig in dieser kleinen Klinikwelt ab, was eben auch draußen problematisch gewesen ist. Das heißt, die Patienten, die treffen sich untereinander. Es gibt Konversationen, die gewisse Spuren hinterlassen können. Das ist im Grunde wie im Leben draußen häufig auch. Ja?
Konversationen, die gewisse Spuren hinterlassen
können. Naja, es kann einfach sein, dass es Auseinandersetzungen gibt. Kommentare gibt, Auseinandersetzungen gibt, dass der eine was vom anderen mitkriegt und all diese Dinge. Also da passiert irgendwie, trotz eines relativ kurzen Schulweges, kann da schon auch einiges passieren.
Mhm. Gut, und wann kommen die von der Schule zurück?
Die haben so circa 10 Uhr schon eine Pause, wo sie nochmal zurückkommen, und generell zurückkommen tun sie dann aber um 12. Da gibt es Mittagessen auf Station.
Das ist aber ein kurzer Schultag.
Ja, das stimmt.
Aber ein intensiver Schultag,
genau.
Beschulung in kleinen Gruppen, das ist einfach, ermöglicht einfach einen viel intensiveren Unterricht. Aber wir haben natürlich auch noch andere, wir haben natürlich auch noch Therapie. Also sprich, wir müssen ja auch gucken, dass sich diese, wir nennen das multimodale Therapie, die also aus vielen Bausteinen bestehende Therapie auch gegenseitig ergänzt. Das heißt, am Nachmittag finden dann häufig andere Co-Therapiestunden zum Beispiel statt oder Einzeltherapien oder Elterngespräche, Familiengespräche und viele weitere Angebote, Freizeitaktivitäten gemeinsam mit Stationen und so weiter. Es gibt ja ein sehr reichhaltiges therapeutisches Programm.
Genau. Das klingt eher anstrengend dann. Therapien den ganzen Nachmittag, oder ist die Freizeitgestaltung auch ein großer Teil davon?
Es gibt auch Freizeitgestaltung, man macht Unternehmungen in der ganzen Gruppe, was aber für viele Kinder wiederum auch anstrengend ist, die gerade soziale Kontakte üben müssen, Rücksichtnahme üben müssen. Von dem her ist auch die Freizeitgestaltung manchmal für die Kinder recht schwierig.
So. Mhm. Ja. Und wie lang zieht sich also dieser Nachmittag dann hin?
Um 6 gibt es dann wieder Abendessen.
Ja. Und die Kinder, die dann Tagesklinikpatienten sind, sind die eigentlich in einer getrennten Gruppe oder gehen die dann danach heim und die anderen bleiben da?
Die Tagesklinik ist ein getrennter Bereich.
Also,
ja. Aber es gibt eben auch, eine unserer Stationen hat eben auch die Möglichkeit, tagesklinisch zu behandeln. Und es gibt einfach, ja, aber die Tagesklinik an sich ist ein getrennter Bereich mit den meisten Plätzen. Mhm.
Und nach dem Abendessen, ist es einfach Freizeit oder wird es nochmal irgendwie mit Programm gestaltet?
Es gibt noch eine kleine Blitzstunde, die ist direkt nach dem Abendessen, wo einfach ganz kurz der Tag besprochen wird, wie es einem so geht. Und dann gibt es unterschiedliche Gestaltungen. Dann wird teilweise werden Spieleabende noch gemacht, Duschzeit ist dann noch, Fernsehzeit ist ab und zu, Telefonzeit, ganz wichtig für die Kinder natürlich. Und ins Bett gegangen wird dann eben je nach Alter gestaffelt. Also die Jüngeren natürlich zuerst, die Älteren zum Schluss.
Was dann zu entsprechenden Konflikten führen kann, auch wie zu Hause.
Sind das so große Schlafsäle mit 30 Betten?
Nein, es sind Zimmer mit maximal 3 Betten drin. Die meisten haben 2 Betten, die Zimmer.
Und wie lange schlafen die Kinder dann? Schlafen die ganze Nacht durch oder ist da nachts noch Halligalli?
Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Es gibt viele Kinder, die fallen ins Bett und schlafen durch. Es gibt aber auch Kinder, die aufwachen. Halligalli ist jetzt eher selten. Dafür sind wir dann ja auch da, um dafür zu sorgen, dass es nicht so ist. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die Albträume haben, wo man dann einfach danach guckt. Oder klar gibt es natürlich auch so Sachen, dass man noch eine Weile geflüstert wird im Zimmer und man dann erstmal wieder für Ruhe sorgen muss. Solche Sachen ganz natürlich eben auch.
Es gibt aber auch Schwerkranke, die nicht zur Ruhe kommen die dann unter Umständen auch nochmal eine therapeutische Zuwendung brauchen.
Frau Dr. Schulze und Krankenschwester Corinna Moors von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm am Safranberg haben uns gerade schon erzählt, wie der Alltag der Kinder in der Klinik aussieht. Und der ist ja sehr stark schon vormittags neben der Schule her und nachmittags zwischen den Freizeitaktivitäten von Therapien bestimmt, im Plural. Was für Therapien sind denn das? Was machen die Kinder da? Was für Therapeuten arbeiten wie mit ihnen?
Also ich habe vorhin schon mal angedeutet, wir machen ja eine sogenannte multimodale Therapie durch. Das heißt, wir haben viele Berufsgruppen, die beteiligt sind an der Diagnostik und auch Therapie im Stationsalltag. Und Therapie kann bedeuten Einzelpsychotherapie, also Gespräche im Einzel oder auch in der Gruppe. Therapie kann aber auch bedeuten Co-Therapie, wie zum Beispiel Ergotherapie, Musiktherapie, Reittherapie, Kunsttherapie, kann
Bewegungstherapie.
Bewegungstherapie, genau. Was kann das noch bedeuten? Milieutherapie ist ein wichtiger Bestandteil. Ich denke, Frau Morster, können Sie besser zu.
Ja, Milieutherapie ist im Prinzip alles das, was dann auf Station passiert, was in der Gruppe passiert, die Auseinandersetzung der Kinder miteinander. Wobei jetzt natürlich mit Auseinandersetzung nicht nur die Streitigkeiten, sondern einfach das Miteinander üben gemeint ist. Mhm. Dann bieten wir natürlich aber auch spezielle Dinge an. Das heißt, es wird gekocht in der Gruppe.
Milieutherapie, und Sie haben gesagt, das sind die Dinge, die im Alltag so passieren, die kann man ja jetzt nicht auf eine Stunde beschränken.
Die Milieutherapie ist in dem Fall auch nicht auf eine Stunde beschränkt. Also das ist wirklich,
das ist das,
im Prinzip kann der ganze Alltag so ein bisschen als Milieutherapie bezeichnet werden.
Also der Aufenthalt an sich ist schon Therapie, so heißt das, oder?
Ja, der Alltag an sich, der Aufenthalt
an sich,
in der Klinik
ist schon
Therapie. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das gibt Struktur, das gibt Inhalt, das gibt Begleitung.
Ja. Also das ist schon was Besonderes. Das ist eigentlich das, was den Aufenthalt begründet, oder? Dann gibt es ja noch die einzelnen Therapien, da haben Sie unter anderem aufgezählt Ergomusik, Kunst- und Bewegungstherapie. Könnten Sie uns die mal schildern? Was ist denn eine Bewegungstherapie?
Ja, in der Bewegungstherapie wird eben alles Mögliche mit Bewegung gemacht. Es wird da sehr auf das Kind eingegangen. Also es kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, wirklich, man geht draußen joggen. Es kann sein, es wird aber eine Massage gemacht auch. Also es kann auch was ganz Ruhiges sein. Im Prinzip alles, was so mit dem Körper zusammenhängt, alles, was in irgendeiner Richtung mit Bewegung zusammenhängt.
Wozu soll das gut sein?
Therapie ist nicht nur immer über Worte gut, sondern es ist einfach auch wichtig, ohne Worte sich ausdrücken zu lernen oder aber eben auch Zuwendung zu erhalten.
Und wenn ich joggen gehe, wie drücke ich mich da ohne Worte aus oder erhalte Zuwendung?
Indem jemand sich zum Beispiel Zeit nimmt, mit mir joggen zu gehen, indem ich zum Beispiel spüre, dass ich meinen Körper belasten kann, dass ich zunehmend wieder Energie aufbaue oder Energie zurückkommen fühle. Das würde ich so als Beispiel dafür sehen.
Also Bewegungstherapie ist eigentlich Sport?
Nein, das ist nicht nur Sport, das kann auch Körperwahrnehmung zum Beispiel sein bei essgestörten Patientinnen, die ein großes Problem haben, ihren Körper ja wirklich adäquat wahrzunehmen in seinen Umfängen, also die ja im Grunde eine verzerrte Körperwahrnehmung haben und die über die Physiotherapie, die Körperwahrnehmung oder auch über Bewegung wieder ein realistischeres Körperbild bekommen.
Wie trainiert man seine Körperwahrnehmung?
Indem man sich zum Beispiel vor den Spiegel stellt und sich damit konfrontiert, wie eben die Proportionen sind, wenn man in den Spiegel schaut. Oder indem man sich auf den Boden legt und die Umrisse zeichnen lässt auf ein großes Stück Papier, sich dann hinstellt, das anschaut und vergleicht, wie sieht das aus, objektiv, mein Körperumriss, und wie fühle ich es im Gegensatz dazu. Ja. Und da kann man dann eben versuchen, diese beiden Bilder miteinander abzugleichen.
Und das gehört auch zur Bewegungstherapie?
Das kann da auch mit dazugehören, genau.
Mhm. Was ist Ergotherapie?
Ergotherapie, es kann auch sehr Verschiedenes sein. Das kann sein, ich male mit der Therapeutin ein Bild gemeinsam, also ein Maldialog zum Beispiel. Da muss ich gar nicht reden, sondern jeder von uns nimmt Farbe in die Hand und wir malen beide gemeinsam an einem Bild. Oder ich drücke mich und meine Stimmung über Bilder aus. Oder aber ich lasse ein Stück, ich bastle etwas und lasse da was entstehen.
Ist das nicht eher das, was ich mir unter Kunsttherapie vorgestellt hätte? Das kommt, das haben Sie ja auch noch erwähnt.
Kunsttherapie.
Was ist der Unterschied?
Ja, Kunsttherapie. Da ist es zum Beispiel häufiger so, dass die Kinder so am Sandfeld Bilder entstehen lassen, sich da ausleben können, indem sie praktisch eigene Landschaften bauen können in einem Sandfeld mit verschiedenen Gegenständen und so im Grunde über ihre innere Befindlichkeit sich mitteilen können, ohne darüber Worte machen zu müssen. Die haben dann ihre Themen, die Kinder häufig, die sie bestimmen und die sie mitbringen und die sie im Grunde bearbeiten, indem sie da eben zum Beispiel dieses Sandfeld kreieren und dann auch darüber sprechen teilweise.
Also die drücken ihre Gefühle mit Formen aus?
Die drücken im Grunde über dieses Gestalterische ihre Gefühle und ihre innerliche Befindlichkeit aus. Und da kann man dann eben, indem man das besser verstehen lernt, versuchen, auch andere Zugänge zu den Kindern zu bekommen. Weil es eben nicht immer über Worte möglich ist. Wieso geht es dir denn nicht gut? Das kann ihnen nicht jedes Kind gleich so beantworten.
Und Sie gucken sich dann das an, was es aus dem Sand gemacht hat, und dann wissen Sie, warum es ihm nicht gut geht?
Also die Kunsttherapeutin bringt dann das, was das Kind im Sand gemacht hat, unter Umständen mit in die Visite ein, zeigt da ein Bild zum Beispiel, und dann trägt das im Grunde mit zu dem Mosaik bei, dass wir uns ja im Rahmen der Visite in größeren Besprechungen dann eben zusammensetzen, wo wir dann gemeinsam überlegen, wie geht's dem Kind, dem Jugendlichen, und wie können wir ihm am besten weiterhelfen?
Und wie unterscheidet sich jetzt von Ausdrücken der Befindlichkeit über Formen in der Kunsttherapie davon die Ergotherapie?
Ich würde mal sagen, das kommt auch ganz auf die Therapeutin oder den Therapeuten und die Art der Ausgestaltung an. Also ich denke, da sind die Mittel schon frei, beziehungsweise da kommt es dann drauf an, was jemand wo auch wie gelernt hat und da einfach mitbringt und was da auch jemand wie einsetzt. Man kann ja verschiedene Fortbildungen machen, man kann verschiedene Schwerpunkte setzen. Das ist höchst unterschiedlich. Ja? Das würde ich jetzt gar nicht mal so eng sehen. Also die Kunsttherapie gibt es bei uns im tagesklinischen Bereich und die Ergotherapie gibt es im stationären Bereich. Und von daher denke ich, ist das auch so ein bisschen Ausgestaltungssache von Seiten des Therapeuten.
Und dann haben Sie noch erwähnt die Musiktherapie. Mhm. Wie geht das denn?
Unterschiedlich. In der Musiktherapie kann wahrgenommen werden, rezipiert werden, im Grunde Musik, und da kann aber auch einfach Musik gemacht werden.
Also rezipieren heißt hören?
Einfach hören, das in sich aufnehmen. Da kann man sich dann aber eben auch über selber Musik machen ausdrücken.
Wenn man Musik machen kann, oder?
Man muss nicht musikalisch sein in dem Sinne. Man muss auch nicht ein Instrument bereits spielen können, wenn man Musiktherapie macht, sondern man wird vom Musiktherapeuten dann an die Musikinstrumente herangeführt. Ja, das hat ja der dann gelernt und der kann das gut, einem da die Wege eröffnen.
Und nachher kann man toll Trompete spielen?
Nicht unbedingt, aber dann hat man vielleicht zum Beispiel einen Song kreiert gemeinsam mit dem Musiktherapeuten. Hat man vielleicht ein Gedicht geschrieben über seine Befindlichkeit und hat das mit dem Musiktherapeuten zusammen vertont. Oder man nimmt an der Klinikband teil und dann gibt es vielleicht mal eine Aufführung innerhalb der Klinik. Und dann lernt man sich plötzlich kennen als Leadsängerin oder als Schlagzeuger und hat das vorher noch nie gemacht. Und es gibt was an Selbstwertgefühl. Das ist toll für die Jugendlichen oder Kinder auch.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind.
Frau Moos ist Kinderkrankenschwester an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm und hat die Broschüre bzw. das Büchlein »Was ist denn schon normal?« mitgestaltet, mit dem Kinder und Jugendliche auf ihren Aufenthalt in dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie vorbereitet werden sollen. Wie kamen denn die Gestalter dieser Broschüre überhaupt auf die Idee, dass die Broschüre notwendig ist, beziehungsweise was für ein Ziel haben sie damit?
Die Idee hat sich im Prinzip aus dem Kontakt mit den Kindern entwickelt, aus den Fragen der Kindern. Das, was ich vorher schon berichtet hatte, dass eben einfach die Kinder gesagt haben, sie konnten sich nichts drunter vorstellen oder Fragen kamen, wie soll ich denn jetzt meinen Klassenkameraden erzählen, wo ich bin? Wie soll ich das nur erklären, dass sie das dann auch verstehen und mich nicht für komisch halten? Ja, wirklich aus dem Kontakt mit den Kindern kam die Idee auf, das Buch zu schreiben.
Bekommt man diese Broschüre nur, wenn man vom Arzt an die Kinder- und Jugendpsychiatrie überwiesen wird? Oder kann man dieses Buch auch Neugierde halber irgendwo kriegen? Und wenn ja, wo?
Momentan nur bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Uniklinikum Ulm. Es ist aber auch im Internet zu finden. Ja, den Link weiß ich jetzt nicht auswendig, aber...
Vermutlich über unsere Homepage, oder?
Ja, über die Uniklinik-Homepage und da dort Kinder- und Jugendpsychiatrie, dort ist es hinterlegt.
Würden Sie gerade die Adresse mal sagen, die www-Adresse von der Uniklinik?
Also das müsste eigentlich sein, http://www.uniklinik-ulm.de und dann müsste man unsere Klinik aufrufen können.
Und sonst könnte man Sie auch anschreiben mit der Bitte, die Broschüre zugeschickt zu kriegen, oder würden Sie das nicht machen?
Doch, das würden wir auch machen,
ja. An welche Adresse müsste ich denn dieses Schreiben richten?
Die E-Mail-Adresse dann. Das wäre eben corinna mit c und 2 n Punkt Mors at uniklinik-ulm.de.
Okay, dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich für das Gespräch, Frau Mors und Frau Dr. Schulze.
Gerne
von der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Bitte, danke.